Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um ein Thema, mit dem vielleicht viele Freundinnen und Freunde dieses Podcasts nicht rechnen. Weil man könnte jetzt davon ausgehen und sagen, es muss irgendwie um Iran und Israel gehen. Und das wird es in den nächsten Wochen bestimmt auch noch besprochen. Aber erstens ist die Lage so dynamisch, dass es ganz schwierig ist, einen Podcast aufzuzeichnen, der nicht nach 2 Stunden schon wieder überfällig ist. Und zweitens ist Deutschlands Rolle in diesem Konflikt eine durchaus untergeordnete. Und drittens ist etwas passiert, was erstmal nebensächlich erscheint, aber so nebensächlich nicht ist. Und darüber würde ich gerne heute sprechen mit einem absoluten Experten. Und jetzt fragen sich alle, worum geht es? Es geht um Olaf Scholz auf TikTok. So, tatsächlich ist Olaf Scholz auf TikTok. Und als ich das sah, habe ich gedacht, da muss ich den Mann einladen, dem ich auf TikTok folge, den ich bewundere für das, was er auf TikTok macht. Er ist eh schon einer der bekanntesten und erfolgreichsten Werber Deutschlands gewesen. Immer noch gewesen, aber also schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Aber er ist auch der Top-Werber auf TikTok mit fast 50.000 Followern. Und da ist, glaube ich, gar kein anderer, der in die Nähe kommt. Oliver Voss ist hier. Olli, schön, dass das geklappt hat, so kurzfristig. Wir haben vor 2 Tagen gesprochen. Ich habe gesagt, hast du Lust? Und du hast gesagt, du kommst rein. Und wir wollen über Olaf Scholz auf TikTok sprechen. Wäre es dir, wenn ich es nicht gesagt hätte, aufgefallen, dass er auf TikTok ist? Ist er dir schon da begegnet?
Nee, ist er mir noch nicht. Und ich fand es super, dass du mich darauf hingewiesen hast. Und dann habe ich es mir natürlich angeguckt. Also seine TikTok-Karriere ist ja noch kurz. Aber man kann schon einiges erkennen, was interessant ist. Sowohl journalistisch als natürlich auch aus Marketing-Sicht oder aus TikTok-Sicht.
Darüber sprechen wir. Kurz heißt es ungefähr eine Woche und ich habe von dir damals gelernt, also bei TikTok, wenn man das richtig macht, kriegt man relativ schnell relativ viel Follower. Das war jetzt für mich keine gute Nachricht, weil ich nicht so viele Follower habe wie der Bundeskanzler, aber der Bundeskanzler hat innerhalb von ganz kurzer Zeit mehr als 100.000 Follower. Das ist dann auch schon für einen Politiker sehr gut?
Ja, schon. Also ihm zuvor gekommen war ja Karl Lauterbach.
Mhm.
Und stimmt. Erinnerst du dich, Karl Lauterbach hat es ja, glaube ich, aus Hart aber fair, hat er ja praktisch die Kulisse genutzt, vielleicht auch das gute Licht, um zu sagen, ich bin jetzt auf TikTok und saß da auch zusammen mit Sascha Lobo,
mhm,
der natürlich Social Media mäßig eine große, vielleicht sogar eine größere Nummer ist, weil den kennt man mit seinem markigen Irokesenschnitt. Dann haben die beiden TikTok zusammen gemacht, kam der Moderator noch dazu, haben das rausgeschickt. Das ging dem voran, das hat schon sehr viele interessiert und jetzt Olaf Scholz. Ja, er ist natürlich eine große Nummer.
Und das Interessante ist ja, wenn man sich die lange Geschichte anguckt und den ersten, nennt man das TikTok dann? Den ersten
TikTok.
Das TikTok.
Ja, genau.
Das erste TikTok dieses Accounts, der Team Bundeskanzler heißt, zeigt Steffen Hebestreit, den Regierungssprecher, und zwar bei der Amtsübergabe von Steffen Seibert, Sprecher von Angela Merkel, auf Steffen Hebestreit, vor etwas mehr als 2 Jahren. Und ich habe das damals live verfolgt und war überrascht, weil Steffen Hebestreit dann so süffisant sagte, ja, und dann wollen wir mal sehen, ob der Kanzler nicht auch bald bei TikTok tanzt. Und der Kanzler saß ihm direkt gegenüber und man sah, wie er so mit dem Kopf schüttelte. Und Steffen Hebestreit sagte, na, da scheint mir noch etwas Diskussionsbedarf zu bestehen. Und jetzt, so geht das TikTok auch, eine Ewigkeit später, ist er tatsächlich auf TikTok? Wir wollen erstmal einmal fragen oder uns über Gedanken machen, warum jetzt? Hast du da eine Idee aus Marketing, aus Werbersicht?
Ja, ich dachte, als du sagtest, wir wollen uns erstmal Gedanken machen oder fragen, wolltest du fragen, TikTok? Kennt das eigentlich jeder?
Stimmt, ja. Geht man davon aus erstmal so? Nee.
Wir zwei als vor allen voran als großer TikTok-Experte natürlich, aber.
Das ist übrigens das Schlimme, als Nutzer. Ich bin da so im dreistelligen Bereich mit den Followern, aber ich bin da leider durch dich zu einem Extremnutzer von TikTok geworden. Ja. Das ist das Gefährliche. Erklär einmal noch kurz, stimmt für alle, was ist eigentlich TikTok?
Ja. was du gerade gesagt hast, damit steige ich mal ein. Was ist man eigentlich, wenn man auf TikTok ist? Was ist man Nutzer? Also man kann auf dem Smartphone eine App runterladen, die heißt TikTok. Mhm. Und die, wenn man die aufmacht, schreit die einen sofort an. Da ist bewegt Bild vor allen Dingen. In den meisten Apps ist erstmal ein Text oder erstmal ein Bild. Da geht's sofort los mit einem bewegten Bild. Mhm. Und die App besteht praktisch aus Millionen von kurzen Bewegtbildern von 3 Sekunden bis 90 Sekunden bis inzwischen 10 Minuten. Und man kann dort, wie man früher Fernsehen auf dem analogen Fernseher gesehen hat, kann man jetzt auf seinem Handy eben bewegtes Bild, so nennt man es, bewegtes Bild mhm. angucken. Und diese einzelnen Bewegtbilder nennt man TikTok. Und das hat das Medienverhalten der meisten Menschen komplett verändert, während das große Bewegtbildmedium TV im Abschwung ist, immer weniger Leute gucken fern, ist die Nutzung von Smartphones für eben bewegte Inhalte extrem gewachsen. Mhm. Und das betrifft nicht nur lange Bewegtbilder wie Serien und Spielfilme, die man vielleicht auf sogenannten Streaming-Plattformen sieht, wie Netflix oder auch in der ARD-Mediathek, sondern das betrifft vor allen Dingen diese kurzen Filme. Da ist TikTok als chinesischer Konzern vorangegangen und hat praktisch alle amerikanischen Konzerne, die bisher Social Media, so nennt man das, also mhm. diese oder Entertainment, was auch immer, die da groß waren, hat die überrannt oder überholt. Und das haben die deshalb gemacht, weil, und da schließt sich der Kreis zu deiner Anmerkung, weil TikTok schlägt mir Filme vor, die mich interessieren. Jetzt fragt man sich ja, wie soll das denn gehen? Der kann das ja nicht wissen. Aber TikTok lernt das, indem es darauf achtet, wie lange du einen Film anguckst, genau, oder ob du ihn direkt zur Seite wischt, dann kommt direkt der nächste. Es ist ein bisschen wie Zappen früher beim TV.
Genau.
Man zappt so durch die Filme. Und TikTok, der Algorithmus, künstliche Intelligenz, merkt sich das und merkt, ach, der Lars, der hat sich jetzt für Olaf Scholz interessiert. Dann zeigen wir ihm als nächsten, das ist auf der sogenannten For You Page, mhm, also für dich, zeigen wir als nächsten den Film von Lauterbach. Mal gucken, vielleicht findet er ja Politiker interessant. Mhm. Ja, und das hat das ganze Medienverhalten insofern verändert, als dass durchschnittlich in Deutschland jeder Konsument 90 Minuten TikToks konsumiert. Also das, was wir früher am Abend geschaut haben, einen Spielfilm, mhm, 90 Minuten lang, schauen die Leute, die TikTok haben, das sind so von 15 bis 45-Jährige oder auch Ältere, schauen.
Ich glaube, jetzt schon 20 Millionen, die auf TikTok unterwegs sind, ne?
Es sind ungeheure Zahlen, ja. Man kommt praktisch nicht daran vorbei. Also man kommt natürlich dran vorbei, man braucht es ja nicht zu gucken, aber man spricht auch von der sogenannten TikTokification der Medien. Alle probieren dem auch nach zu eifern, das Angebot so ähnlich zu machen, weil das Interesse so hoch ist. Du sagst es selbst, du bist dann gar nicht so sehr als Produzent von Inhalten, sondern als Nutzer und Zuschauer aktiv.
Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich die Erklärung, vielleicht die Erklärung dafür, dass es etwas gedauert hat, weil es gab eine Grundskepsis gegenüber TikTok, glaube ich, aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist der, den hast du eben schon erwähnt, es ist ein chinesischer Konzern.
Ja.
Und man hat das Gefühl, jetzt liefern wir den Chinesen die Daten, unsere Daten frei raus. So.
Ja.
Und der zweite Grund ist dieses Gefühl, ich glaube, im Schnitt wird ein TikTok 3,8 oder 4 Sekunden angeguckt und so, oh, wie soll man denn in dem Zeitraum eine Botschaft versenden? Und deshalb haben sich viele Politiker schwer damit getan. Mhm. Aber jetzt muss man einfach sagen, wenn man Politik machen will und wenn man an den nächsten Bundestagswahlkampf denkt und an diese Zielgruppe, die du gesprochen hast, dann kommt man schlicht an TikTok nicht vorbei. So ein bisschen, genau, wie man an der ARD nicht vorbeikommt.
Ja, vielleicht sogar noch, also vielleicht fragt man sich da, was ist wichtiger inzwischen? Mhm. ARD oder TikTok? Wirklich, das mag man verurteilen, das mag man schrecklich finden. Viele haben das Bild, da sind doch nur so tanzende junge Leute, weil das so angefangen hat.
Was total, also ich kann nur sagen aus Erfahrung, ja, es gibt diese eine Dänen, die in Afrika tanzt, weiß nicht, wie den Namen wenig heißt, die wird mir immer wieder gezeigt. Offensichtlich habe ich sie viel geguckt. Ansonsten, aber nur mal so sagen, kriege ich in meiner TikTok-Laufbahn vor allen Dingen Basketball-Videos angezeigt, die mich sehr interessieren,
ja.
NBA-Videos und so und jetzt eben politische Videos auch, aber das hat mit Tanzen, also viel getanzt wird da nicht mehr.
Null, also ich sehe viel Psychologie und der merkt halt, was interessiert dich und das, der Algorithmus, und das macht er das macht er so überragend, dass eben viele sagen, da kriege ich die Inhalte zugespielt, die ich will. Und genau. Deshalb, ja.
Und deshalb, okay, deshalb ist Olaf Scholz jetzt wahrscheinlich da. Nun haben viele ja gesagt, ach guck mal, Olaf Scholz geht kurz bevor er zum dreitägigen Besuch nach China fährt auf TikTok. Vielleicht, also ist auf jeden Fall nicht schlecht gewählt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Xi Jinping dann sagt, Mensch, das ist ja toll, dass sie jetzt auf unserer Plattform sind, bei der das wahrscheinlich nicht als die Plattform Chinas betrachtet, sondern am Ende geht es darum, Leute zu erreichen. Und jetzt kommt es aber, das finde ich, das ja, das habe ich gedacht, warum ist, geh ruhig ran, deshalb habe ich gesagt, ist es ja interessant, Olaf Scholz und TikTok, auf den ersten Moment passt das nicht, dachte ich, passt es nicht zusammen. Und wie inszeniert man einen, sagen wir mal, wie würdest du ihn bezeichnen, schüchternen, zurückhaltenden, also das Gegenteil von einer Rampensau, wie inszeniert man den auf TikTok? Da war ich gespannt.
Ja, das, da bin ich auch gespannt und jetzt nach den ersten 10-12 Videos ist das sicher noch nicht abzusehen. Jetzt im Moment ist der Newswert, der sich dadurch ergibt, dass er überhaupt da ist, natürlich unglaublich hoch. Das heißt, alle gucken. Der Newswert, weil da zwei Welten zueinander kommen, die nicht zusammenpassen. Man muss auch das Hintergrundrauschen noch im Kopf haben. In den USA wird darüber diskutiert, ob TikTok in einzelnen Bundesstaaten, ist es glaube ich sogar schon passiert, in den ganzen USA verboten wird. Mhm. Das heißt, Politik in den USA diskutiert darüber, ist die App überhaupt, soll die überhaupt noch da sein? Und hier geht Olaf Scholz auf TikTok und jetzt passiert Folgendes. Man merkt ganz schnell, welche Beiträge die Zuschauer interessant finden. An den View-Zahlen, die TikTok ausweist. Das heißt, da ist totale Transparenz.
Die muss man sagen, die stehen an jedem Video stehen die unten rechts dran oder unten links, genau.
Genau. Und jetzt sieht man, dieses Video haben 2 Millionen Leute angeguckt von Scholz. Ne? Mhm. Und ein anderes Video haben nur 800 angeguckt oder so, oder 8000 nur. Das ist ja auch eine irre Zahl. Man muss sich das mal vorstellen. Du lädst praktisch von deinem mobilen Telefon, du filmst dich selbst, lädst etwas, also du filmst dich selbst, wie du und deine Familie filmst, sprichst da was rein und dann drückst du auf Hochladen und 2 Tage später haben das Millionen von Leute gesehen. Mhm. Bestenfalls im Scholz-Gedanken, weil er möchte ja Publizität erreichen. So, und dann passiert Folgendes, dann sagt sich natürlich auch, der Account heißt ja auch interessanterweise Team Bundeskanzler.
Weil er es selber nicht macht.
Ja, ich habe mich das auch gefragt, warum heißt er jetzt Team
Bundeskanzler? Genau, weil er es selber nicht macht. Aber man sieht es ja auch, also es ist ja nicht so, wie es bei dir ist oder bei vielen anderen, dass man sieht, die filmen sich selber, sondern offensichtlich filmen ihn Leute und haben ja auch, und das fand ich interessant, haben auch eine Idee. Wir kommen gleich darauf, was die gemacht haben. Wenn du jetzt den Auftrag gekriegt hättest, bring Olaf Scholz auf TikTok. Was wären so deine ersten Ideen gewesen?
Ausprobieren, was funktioniert. Also das Verrückte ist ja, dass man auf diese Zahlen schielt. Das wird Team Bundeskanzler auch machen. Die werden jetzt sehen, guck mal, dieses TikTok hat 8000 Leute, die zugeschaut haben und dieses hat 2 Millionen. Dann werden sie sagen, lass uns wieder sowas machen wie bei den 2 Millionen. Was ja eigentlich eine Unterwerfung unter den Algorithmus von TikTok ist. Mhm. Also in dem Fall sagt TikTok ja Olaf Scholz, was er machen soll. Und der macht es dann auch, weil er Publizität erreicht.
Sagt das TikTok oder ist es klar, Mensch, guck mal, damit habe ich so viele Leute erreicht? Ne, wenn ich 2 Millionen Leute mit, sagen wir es mal, mit seiner Aktentasche.
Ja.
Das
erzähl doch mal, was da.
Genau, also das ist interessant. Also in den ersten TikToks geht es wesentlich um seine Aktentasche. Also man sieht einen Gang durchs Kanzlerbüro und dann auf die Aktentasche zu und dann sieht man den Scholz nur so im Hintergrund und dann erklärt er so ein bisschen, steht er mit seiner Aktentasche, hat so einen lustigen Rollkragenpulli mit Reißverschluss an, wo man sich fragt, wo gibt's die denn heute noch? Und erzählt so ein bisschen von seiner Aktentasche, die so eine Art Freund für ihn ist und eigentlich ich finde jetzt nichts überraschend auf die Frage, was ist denn in die Aktentasche drin? Sagt dann Olaf Scholz, naja, vor allen Dingen Akten.
Und sowas.
Aber das haben sie, glaube ich, über drei Millionen Leute gesehen, das ist also das Beste.
Vielleicht inzwischen 4.
Und dann gibt es noch diese Szene, wo er in die Regierungsmaschine einsteigt. Auch 2 Millionen Leute.
Ja.
Und dann gibt es halt Szenen, wo er ernsthaft irgendwelche Dinge erzählt. Das ist nicht so toll. Einmal, wo er auf eine Frage antwortet, das hat, glaube ich, auch viele Zuseher gehabt, ist die Frage, von der er behauptet, und das glauben wir immer, dass sie ja ihm oft von Jugendlichen gestellt wird, was denn mit einer Preisbremse für Döner ist.
Ja, ja.
Also, ja.
Das fand ich sehr unterhaltsam als Konzept. Also das wird Kompliment ans Team Bundeskanzler. Man kann auf TikTok Folgendes machen, man kann Kommentare oder direkte Nachrichten schicken, an denjenigen, der auch auf TikTok ist, also Olaf Scholz. Und dann kann man als Olaf Scholz oder als Team Bundeskanzler kann man diese Nachrichten einblenden in das nächste Video und dann dazu gleichzeitig was erzählen. Und das hat er gemacht. Er hat also praktisch die Technik von TikTok direkt für sich auch genutzt mit einer sehr lustigen Frage, Preisbremse für Döner. Und da hat er ja auch unterhaltsam darauf geantwortet. Mir fiel auf, das ist aber, glaube ich, so ein Scholz-Phänomen. Manchmal sagt er was ich, wenn man es aufschreiben würde, wie ein Witz anhört. Mhm. Aber wenn man seinen Gesichtsausdruck dazu nimmt, wirkt er nicht amüsiert. Das ist so, da weiß man nicht, meint er es jetzt lustig oder meint er es ernst? Und das erlebt man natürlich in dieser direkten Kommunikation. Ich gucke auf mein Handy und sehe ihn da so groß. Nochmal auf eine andere Art. Vielleicht kannst du da was zu sagen, ob dir das bekannt vorkommt.
Naja, es kommt mir bekannt vor, weil natürlich immer den Anspruch an sich hat, kein Zirkusdirektor zu sein.
Ja.
Ne? So, das ist ein Zitat von ich bin ja kein Zirkusdirektor, sondern Bundeskanzler. Und er findet, dass Emotionen in der Politik nicht zu suchen haben. Also weder positive noch negative. Aber, und jetzt kommt es. Ich glaube, diesem Team ist etwas gelungen, ihn aufzuknacken mit Hilfe dieser Aktentasche. Weil diese Aktentasche hat natürlich, die Aktentasche ist immer witzig. Da ist diese Aktentasche, die diesen Kanzler die ganze Zeit, es gibt ein Video, wo man immer nur die Aktentasche sieht. Den ganzen Tag unterwegs mit der Aktentasche. Und er hat ja eine besondere Beziehung zu dieser Aktentasche, weil sie ihn schon über Jahrzehnte sein Leben lang begleitet und irgendwie eigentlich nur aus der Hand gegeben wird, wenn jemand anders sie trägt. Aber sie ist immer in seiner Nähe.
Und sagt er ja auch.
Ja,
als Anwalt hatte er die schon.
Und diese Geschichte zu erzählen über die Aktentasche, damit kriegst du auf einmal auch einen Olaf Scholz, der so herrlich normal ist. Weil irgendwie jeder von uns hat irgend so eine Tasche oder irgendwas immer bei sich und so. Und das ist, glaube ich, für einen Einstieg ist das gut gelungen.
Ja, ja.
Oder findest du nicht?
Doch, ich habe es mir komplett angeguckt, jetzt nicht nur, weil wir uns treffen und ich mich ein bisschen vorbereitet habe, aber wie gesagt, ich wusste nicht, findet das jetzt lustig oder nicht, und manchmal sagt er ja auch so Wörter, Doppelwumms oder sonst irgendwas, wo man denkt, das hat auch so ein in Internetsprache so einen leichten Smiley irgendwie da dran, aber man weiß es dann nicht, meint das, also vielleicht zügelt er da den Zirkusdirektor.
Und dann sieht man ihn, und du hast ihn ja auch schon öfter erlebt, auch in Hamburg, als er noch Bürgermeister war, und ich sehe ihn da und denke, guck mal, vielleicht ist das tatsächlich die Möglichkeit, sympathischer zu wirken und nahbarer,
ja,
oder?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall jetzt schon, dass er nahbarer ist. Wie sehr es gelingt, dass er sympathischer ist, wird jetzt von den einzelnen TikToks, also den einzelnen Filmen abhängen, die er macht. Das ist jetzt eine Kunst. Er ist ja praktisch 24 Stunden im Rampenlicht jeden Tag. Man muss sich jetzt entscheiden, welche Ausschnitte man darauf nimmt. Und es gibt zum Beispiel einen TikTok auch auf seinem Account, da ist er in China. Lustigerweise sieht man ihn, also weiß man das zuerst gar nicht, und dann hat er eine Bohrmaschine, kriegt er in die Hand gedrückt, man weiß auch nicht von wem, und dann dreht er so eine Schraube rein und es wirkt so, als wüsste er nicht, wann die Schraube jetzt drin ist, in irgendeiner Industriehalle, dann sagt ihm der, der ihm die gegeben hat, jetzt ist sie drin, dann lacht er und streckt so den Daumen nach oben zu einer Dame, die auch da steht. Und das ist jetzt so ein Schnipsel, da frage ich mich, warum haben sie den Schnipsel genommen? Mhm. Warum haben sie nicht irgendeinen anderen Schnipsel aus China genommen? Aber offensichtlich ist da die Auswahl drauf gefallen. Und das ist jetzt das Entscheidende, dass man praktisch, man kann ihn die ganze Zeit filmen, er ist sich ja auch seiner bewusst, dass er ständig von Kameras
immer gefilmt wird, genau.
Welche Ausschnitte nimmt man jetzt? Und das müssen, die Auswahl muss meiner, also wenn ich jetzt Scholz beraten würde, würde ich sagen, da müssen wir genau darauf achten, dass eben der Sympathiefaktor rüberkommt. Weil in den TikToks, er vermittelt viele Inhalte, er ist da auch mal ganz ernst. Das kann man auf der Plattform auch machen, das gucken die Leute auch an. wenn er beim G7-Telefonat gefilmt wird zum Beispiel oder wie er sich darauf vorbereitet und darüber spricht, da spricht er aus dem Off, dann nutzt er eine andere Technik. Also man sieht Bilder und er kommentiert die Bilder.
Klar, weil natürlich jetzt nicht jemand live dabei sein kann, wenn er jetzt mit Joe Biden und Emmanuel Macron telefoniert.
Genau. Und da, wenn ich der Berater wäre, würde ich eben genau gucken, wie ich den Sympathiefaktor hochdrehe, weil ich glaube, das ist ein wahnsinnig gutes Instrument dafür, TikTok, weil ich bin eben so intim mit ihm. Mhm. Ich sehe ihn, wie ich eine SMS oder WhatsApp von meinen Freunden sehe. So nah ist er mir da. Ich halte ihn mir direkt vor die Nase.
Also eigentlich würde es dafür sprechen, lass diese klassischen politischen Inhalte weg, die du auch in den Tagesthemen, in der ARD, sonst wo bei Heute Journal bekommst, sondern mach die Dinge, wo du das Gefühl hast, das fand ich ganz interessant, nämlich dabei zu sein, ne? Ihm am Telefon zu sehen und dann weiß man, es geht irgendwie um Abstimmung der G7 zu Iran, Israel. Oder, ja, das fand ich jetzt nicht so spektakulär, aber da hat eben der Chef von Bayer im Flugzeug ein Trikot mit Bayer Leverkusen mit der Nummer 10 Scholz überreicht, weil Leverkusen halt deutscher Meister geworden ist. Und also bei so Dingen dabei zu sein, bei denen man nicht dabei sein kann und wo man eben, also ich stelle mir so vor, vielleicht sieht man auch mal irgendwann einen TikTok, wo der einfach eingeschlafen ist im Flugzeug, ja, weißt du, und sich so mit so einer Decke so zudeckt oder so. Das sind ja die Dinge, all diese Sachen, diese menschlichen Dinge, die man bei Olaf Scholz vermisst. Du hast sie gesagt, die könnten darüber transportiert werden, wenn man es richtig macht.
Ja, ich würde aber das nicht ausschließlich machen, weil dann Stichwort Zirkusdirektor, wenn man ihn jetzt nur schlafend und wenn man jetzt nur diese privaten Momente wählt, dann geht die Seriosität verloren. Man darf sich auch nicht zu sehr nur an den View-Zahlen nicht davon täuschen lassen. Mhm. Das finden die Leute vielleicht interessant, aber wenn man jetzt die ganze Zeit nur so auf Sympathie schielt und die politischen Inhalte weglässt, dann hat er nicht mehr das Bild, was wir alle von ihm haben. Und das hast du ja in deinem Buch auch gut rausgearbeitet. Er hat ja das Merkel-Vakuum des Staatsmanns gefüllt durch seine Teflon-Präsenz.
Ja, dass er so ist, ist er die Fortsetzung von Angela Merkel gewesen.
Ja, mit anderem Gesicht.
Mit anderem Gesicht, ja. Ja, so anders ist das Gesicht gar nicht.
Und das muss er natürlich weiterhin auch den TikTok-Usern, Zuschauern vermitteln. Wie gesagt, man kann nicht mehr davon ausgehen, dass die das gesamte ARD-Programm oder die Tagesschau gucken, sondern die gucken vielleicht nur TikTok. Das heißt, die müssen schon mitkriegen, dass er auch was Seriöses macht und zu tun hat. Aber 50-50 würde ich auf jeden Fall sagen, deine Idee, er schläft ein, kannst du ja mal übermitteln. Vielleicht kommt das als nächstes.
Das muss man sich nochmal klar machen, dass Menschen unter 50 im Zweifel tatsächlich, und das sind nicht die, bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr den Ausschlag geben werden. Das sind die über 60-Jährigen, weil sie schlicht in der Mehrheit sind bei den Wählern. Aber dass die wahrscheinlich über dieses Medium aktuell am besten zu erreichen sind. Das muss nicht in alle Zeiten so sein, aber aktuell ist es so.
Ja, also nicht nur die unter 60-Jährigen. TikTok ist die schnell alterndste Social-Media-Plattform, die es jemals gab.
Okay.
Wenn ich in dem Stadtteil, in dem ich wohne, an der Supermarktkasse stehe und was bezahle, kam ich neulich mit jemandem ins Gespräch, der schon ein bisschen älter war, und der sagte, ich kenne sie doch. der war 65, schätze ich. Ich kenne sie doch, sie machen doch Werbung, ich sehe immer ihre TikToks. Das heißt, da ist nicht mehr da ist irgendwann Schluss, das machen nur die jungen Leute. Viele gucken sich das an, aber du hast natürlich recht, die Mehrzahl ist jünger. Ich wollte das nur mal gerade, weil ich das interessant fand mit der schnell in Altersplattform anmerken.
Das wusste ich auch nicht, also das ist ja immer noch das, wie viele immer noch darüber reden, wie wichtig Facebook ist, wo du denkst, nee. Also ist sicherlich auch ein Medium, aber inzwischen von vielen. Was mir auffällt, und vielleicht korrespondiert das, vielleicht hängt das alles miteinander zusammen, der Kanzler wirkt auf TikTok fröhlicher, fast schon entspannt, befreit. Und dann lese ich im Spiegel auf 4 Seiten, warum ist der Kanzler so fröhlich? So, und denkst so, ah, das ist ja interessant, also offensichtlich die Kollegen im Berliner Büro, die auch an ihm dran sind und beschreiben dann auf Reisen und sonst was, die Lage ist ja eigentlich nicht entspannter. Also viele, die hier in diesem Podcast auftreten, sagen eigentlich immer, ah, naja, die Regierung bricht sowieso in diesem Sommer zusammen, aber spätestens im Herbst. Aber auf jeden Fall übersteht sie das nicht, die Ampelregierung. Und trotzdem wirkt Olaf Scholz im Moment entspannt und irgendwie fröhlicher, optimistischer. Ist das jetzt eine Strategie, die dahinter steckt? Und deshalb passt auch gerade, kann man sich fragen, wir können es gar nicht beantworten, aber irgendwie greift da alles so ineinander und es fällt ja schon auf, dass der Gegenkandidat, wenn man sich jetzt den Scholz anguckt, wie er im Moment auftritt und wie man sich Friedrich Merz anguckt, dann wirkt der jetzt im Verhältnis zu Scholz fast ein bisschen verbiestert.
Ja. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich finde, Merz hat jetzt aus Werbersicht gesprochen, ne? Wir nutzen immer den Begriff Zielgruppe. Merz hat, glaube ich, in der Zielgruppe der Frauen ganz schlechte Karten. Mhm. Und das passt zu diesem Verbiesterten. Ich finde, der wirkt so freudlos. Mhm. Allein vom Körpergewicht so ein bisschen eingefallen. Also als würde er nie mal einen Nachtisch essen.
Das meine ich, dass jetzt Olaf Scholz erkannt hat, okay, Olaf Scholz geht aktuell davon aus, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat der CDU wird und damit sein Gegenspieler. Ich glaube, davon kann man auch seriöserweise jetzt ausgehen.
Aber kurz wird Söder noch die Hand heben.
Wahrscheinlich kommen wir gleich noch zu. Und dann guckt man wahrscheinlich hin aus strategisch gesagt, okay, wie grenze ich mich von dem ab? Und die eine Abgrenzung ist, ich als Kanzler sorge dafür, dass Deutschland in den Krieg nicht reingezogen wird. Der Merz, der würde ja sogar Taurus liefern. Ne? Das zweite ist, ich mache das jetzt schon seit Jahrzehnten, der Merz hat noch nie regiert. Und das dritte könnte ja sein, ich inszeniere mich jetzt als der etwas fröhlichere, freundliche, freudvolle Mensch im Vergleich zu dem etwas verbiesterten, in sich zusammengesunkenen Merz. Also es passt zumindest strategisch zusammen, oder?
Finde ich eine sehr gute Beobachtung. Also mir fiel so als Stimmung im Land auch noch auf, dass es nicht mehr so schlimm ist, dass die Ampel nicht mehr so im Feuer steht wie noch vor 3 Monaten. Mhm. Ich finde, das hat sich so ein bisschen beruhigt. Wir haben vielleicht ein paar Sachen jetzt auch durchgebracht oder ich empfinde es nicht mehr als so
brennend, das stimmt, ja.
Ne? Und die Beobachtung finde ich sehr, sehr interessant, dass er, also wir können jetzt nicht sagen hedonistischer wirkt, aber so, er wirkt auf jeden Fall besser gelaunt und da passen jetzt die TikToks voll rein, dass er da einfach lässig ist und sich auch ein bisschen öffnet und
das überhaupt macht. Und ich finde, dass es das überhaupt macht. Und Friedrich Merz ist ja auch auf TikTok und schon länger.
Okay, das habe ich gar nicht wahrgenommen.
Ja, siehst du,
Söder habe ich wahrgenommen.
Söder, und kommen wir auch gleich zu noch, aber Merz 19.000 Follower? Also da, ne, da.
Ja, aber das ist also das total unpopulär dann.
Also. Ja, unpopulär offensichtlich. Und man merkt eben halt auch, es wirkt so verkrampft.
Ja.
Weißt du, wenn er dann da steht und sagt, ich grüße Sie aus dem Hochsauerland, wo ich gerade eine wunderschöne Wanderung gemacht habe, die Sonne scheint, es ist bestes Wetter, so sinngemäß, wenn es auch in Berlin so wäre, ne? So, und du denkst so, oh.
So geskriptet.
Ja, so geskriptet, genau.
Ja, das, ich glaube, er hat, er denkt sich auch wirklich Sachen aus. Also er stand ja ab und zu auch in der Kritik für so markige Aussagen. Mhm. Ich glaube, die überlegt er sich vorher und sagt dann aber hinterher, ja, das ist mir so rausgerutscht, um da dem ein bisschen den Wind rauszunehmen, aber dadurch kommt er dann in Fokus. Aber so als Persönlichkeit, ich glaube, das war früher mal anders, aber ich glaube, er hat jetzt einfach 20 verbitterte Jahre hinter sich, wo er wusste, wenn Angela Merkel da ist, bin ich nicht da. Ich mache da jetzt eine Finanzkarriere und habe einen Flugschein und klopfen wir so selber auf die Schulter mit meinen Erfolgen. Aber so dieses Lässige, das Leute haben, wenn es einfach so weitergeht in die Richtung, wie sie sich's wünschen. Also so sehe ich es bei Scholz. Mhm. Er ist Anwalt, dann sich für die politische Laufbahn entschieden, dann Hamburg Bundeskanzler ist ja schon was riesengroß, Bürgermeister und dann Bundeskanzler. Es ist ja so ein Werdegang einfach. Mhm. Und das hat natürlich bei Merz Brüche. Und das hinterlässt, glaube ich, auch Brüche auf der, in der, auf der emotionalen, charakterlichen Seite, so. Und vielleicht spürt man die. Vielleicht will er deshalb alles richtig machen. Vielleicht skriptet er sich dann sowas aus dem Hochsauerland, irgendwie lässt er sich das schreiben. Aber zum Schluss muss noch ein Gag rein.
Ja.
Das schreiben wir jetzt noch, weil es in Berlin wäre, es auch schön.
Ja.
Aber das ist ja überhaupt nicht lustig. Auch in diesem Medium von Social Media ist das überhaupt nicht lustig. Also ich merke das selbst, wenn ich meine TikToks aufnehme. Ich gehe ja durch die Straße, kommentiere Werbung, die mir auffällt. Und ich skripte das nie. Und ich, in dem Moment, wo mir irgendwas, also ich überrasche mich dann eher selbst mit den Analysen, die ich mache oder mit den Bemerkungen. Und das ist dann das, was mich amüsiert, während ich es aufnehme und auch da draußen. Das geht nicht. Man kann das nicht so steuern, wie man früher einen Werbespot steuern könnte, dass man sich 30 Sekunden überlegt, dann fliegt man irgendwo hin und dreht den. Das ist bei TikTok was ganz anderes. Wenn da eine Kamera, wenn das Handy noch ein bisschen wackelt, dann wird das eher als sympathische Unperfektheit wahrgenommen, die ich eben anschaue. Und das kann Merz nicht. Aber ich beobachte das jetzt auch bei Scholz.
Ja, das ist natürlich auch das Team von Scholz. Also du musst ja auch erstmal die Huspe haben, den Kanzler vorzuschlagen. Also den ersten TikTok, den wir machen, geht um ihre Aktentasche.
Ja.
Und der zweite auch. So. Ja. Und der dritte, oder der, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge mal, da sieht man so Schuhe, die so gehen und so.
Ja.
So. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du nicht denkst, du kannst, oder verbessere mich jetzt, du kennst dich besser aus, dass man nicht denkt, man kann mit den Methoden der Vergangenheit auch dieses Medium bedienen.
Kann ich hundertprozentig unterschreiben. Und das wirft so viele Fragen auf für die Kommunikation, nicht nur die politische, sondern auch marketingtechnisch und so weiter. Ich bin sozialisiert im Geschichtenerzählen mit TV. Um es ganz kurz nur bildlich zu machen. Das war immer so, man hat einen TV-Spot und man bezahlt dafür, dass die Leute den gucken. Dann kann man die Geschichte so erzählen, jetzt zeigen wir erstmal die Person, die beiden treffen aufeinander, fahren im Auto zusammen los und dann passiert was Lustiges, am Ende kommt die Marke. Ich bezahle dafür, dass die Leute das gucken. Jetzt ist die Situation eine völlig neue. Ich muss die Leute erstmal dazu bringen, dass sie es gucken. Geld spielt keine Rolle mehr. Die Produktionskosten sind egal. Es geht nur darum, dass sie nicht zur Seite wischen und es gucken. Und die Erzählstruktur ist eine ganz andere. Und da zählen natürlich dann auch Stimmungen und so weiter dazu. Und wenn ich merke, was funktioniert mit Aktentasche, dann mache ich nochmal eine. Und dann bin ich auch ganz schnell und mache das am nächsten Tag und muss vollkommen umdenken, die bisherige Erzählstruktur jetzt aus Marketing-Gesichtspunkten, die für 50 Jahre oder noch länger Gültigkeit hatte, weil ich habe immer Geld dafür ausgegeben, dass die Leute mir zuschauen. Und das brauche ich jetzt nicht mehr. Aber ich brauche dafür was anderes. Ich brauche Mut, ich brauche etwas, das Interesse weckt, ich brauche eine sympathische Persönlichkeit, ich brauche alles Mögliche. Und damit hast du deshalb so recht. Die Erzählmöglichkeiten sind völlig neu und völlig anders. Und wir können uns nicht mehr auf das, was wir jahrzehntelang jetzt als Werber gemacht haben, verlassen. Und Scholz merkt, und das finde ich toll, kann ich auch nicht. Und er folgt da offensichtlich seinem Team, wenn
und
so Vorschläge kommen.
Er folgt seinem Team und wir müssen ja feststellen, wir dachten immer alle, Markus Söder ist sozusagen der politische TikTok-König,
ja.
Also außer diesem einem etwas beleibteren CDU-Politiker, der tatsächlich tanzt und sich da so ein Horst macht und sich dann junge Leute, guck mal den Alten, erfolgreich, aber ohne Botschaft dahinter. So.
Ja.
Markus Söder, dann kann ich, na gut, mal sehen, wann der Scholz den Söder erreicht hat. Ja, nach 4 Tagen. Söder hat 70.000 Follower ungefähr, Scholz hat jetzt schon über 100.000. Was sagt das denn dann eigentlich über Scholz? Ist er sozusagen anders als ich? Ist er wie gemacht für TikTok?
Naja, die Prominenz ist halt viel größer.
Ja.
Ne? Wenn du sagst, du kannst dich jetzt nicht mit Scholz vergleichen, weil du bist jemand, der...
Ich meine jetzt nicht mich, aber Söder kann man ja vergleichen.
Ja, Söder kann man vergleichen.
Und Söder dachte immer mit seinen Tassen und er sagt immer, heute wieder ein Live-TikTok und dies und kommt hier und macht dies. Und Scholz kommt dann und überholt den innerhalb von ein paar Tagen.
Ja, aber Scholz wirkt so, und das finde ich toll, als würde er jetzt den Mechanismen der Plattform keine besondere Bedeutung schenken. Während Söder dann so anmoderiert, ich bin jetzt hier wieder auf TikTok, hahaha, da hat ihn der Rückenwind des First Movers, sagen wir, also des Ersten, der aktiv wird, der hat ihn nach vorne getrieben. Aber Scholz lässt das jetzt alles weg. Der sagt jetzt nicht, der ist jetzt nicht stolz darauf, auf TikTok zu sein, sondern er fängt direkt an beim Kern und gibt Einblicke in das, was er da tut. Und das, ich glaube, dass Das finden die Leute toll. Ich sag dir, allein, dass er auf den Handys der Leute ist, also Alter egal, schiebt ihn nach vorne in der Beliebtheit und vor allen Dingen auch am Wahltag in der Position,
warum,
wo mache ich
was
mein
ist, Kreuz. Was ist der Unterschied? Weil es jemand ist, den du dir anguckst, wie wenn du mit Oma Uschi telefonierst, die du auf
vereinfacht auf, gesagt, ja, aber Präsenz im Kopf bewirkt das einfach schon. Ich hab ihn auf dem Zettel, ich sehe ihn immer wieder und dann gucke ich auf den Stimmzettel und da sehe ich seinen Namen. Mhm. Dann wandert, das findet im Unbewussten statt, wandert mein Stift eher dahin, als wenn da jetzt irgendein Name steht, den ich das letzte Mal vor 3 Wochen, als ich mal zufällig irgendeine Talkshow gesehen hat. Wenn Scholz mich jetzt begleitet für die nächsten 1,5 Jahre und ich sehe immer was von ihm, dann hat dieser sein Name auf dem Stimmzettel dadurch Magnetismus.
Das und wahrscheinlich ist auch deshalb, kommt ja alles nicht von irgendwer, wahrscheinlich ist deshalb auch der Zeitpunkt jetzt so gewählt. Das ist ein Teil der Gesamtstrategie des Teams Scholz,
ja,
zum Bereich Wiederwahl. Und jetzt muss man sich fragen, und das finde ich interessant, vor ein paar Wochen ist ja noch eine Person auf TikTok aktiv geworden, weil ich weiß nicht, ob du drauf kommst, wenn ich meine, die interessanterweise eine Frau, die bis dahin nicht da war. Obwohl sie auf Twitter riesengroß ist, auf Instagram riesengroß ist und plötzlich tauchte sie auf TikTok auf. Weißt du, wen ich meine?
Nee.
Luisa Neubauer.
Ah, okay.
Ganz neu.
Ja.
Und dann habe ich mit ihr gesprochen, sag, was ist denn los? Sagt sie, naja, wir bei Fridays for Future hatten auch immer diese Berührungsprobleme mit TikTok aus verschiedenen Gründen. China spielt eine Rolle. Haben aber jetzt für uns entschieden, wir holen uns jetzt nicht nur die Demokratie in Deutschland zurück, wir holen uns damit auch TikTok zurück. Wir können das ja nicht nur den populistischen Kräften in dieser Gesellschaft. Meinst du, dass das auch, dass auf einmal so viele, also die Klimaaktivisten, die dann versucht haben, wirklich TikTok zu entern, was nicht gelungen ist, aber ich kriege sehr, sehr viele Klimaaktivisten plötzlich ausgespielt auf meinem Kanal. Lauterbach, Politiker, dass alle draufkommen, dass jetzt dieses Gefühl ist, so, pass auf, wenn wir die AfD zum Beispiel bekämpfen wollen, dann müssen wir auch hier uns zeigen und das nicht nur der AfD oder anderen populistischen Kräften überlassen.
Ja, das finde ich sehr weise. Denn die gehen ja rein mit Instrumenten, die sehr verwerflich sind. Mhm. Also die sich einerseits nicht gehören, die aber auch, sie verbreiten Unwahrheiten die ganze Zeit, ja, ne? Und wenn man dann schweigt auf diesem Medium und gar nichts macht, dann ist es, das ist auf jeden Fall schlimmer als irgendwas zu machen.
Und vielleicht, das ist ja interessant, man fragt sich ja, warum gehen die Umfragewerte für die AfD im Moment so zurück? Die waren ja mal bei 23% in bundesweiten Umfragen.
Ja.
Letzte Umfrage 18%.
Ja.
SPD wieder bei 16%. Wahrscheinlich hängt das jetzt nicht damit zusammen, dass auf einmal alle auf TikTok unterwegs sind. Aber perspektivisch wird die Präsenz auf TikTok, wie auf den sozialen Medien insgesamt, aber vielleicht gerade auf TikTok, weil es das einzige Bewegtbild, in dieser Form Bewegtbildangebot ist, schon eine Rolle spielen.
Ja, das spielt bestimmt eine Rolle, aber der Kipppunkt für die Prozentzahlen waren für mich die Demonstrationen.
Ja. Aber im Zusammenhang, dass man die Gesichter, also man sah die Gesichter auf den Straßen, man sah aber auch plötzlich auf andere Gesichter bei TikTok. Wie muss jetzt Olaf Scholz weitermachen? Du kennst dich sehr gut damit aus. Was ist so eine Größenordnung, wo man sagt, wow, so ein Bundeskanzler, der muss 1 Million Follower erreichen auf TikTok?
Wie viele hat er jetzt?
Ich habe 103.000.
Ja, das ist noch wenig.
Ja,
ja, wirklich.
Ja.
103.000. Guck mal, ich habe über 40.000, das heißt, der hat doppelt so viele wie ich. Das Verhältnis stimmt noch nicht. Der muss schon richtig starten, jetzt richtig durchstarten. Er kann ja auch, wobei sich das in Social Media nicht so richtig gehört, er kann ja auch Beiträge bewerben. Er kann ja auch sagen, die Aktentasche, da nehmen wir jetzt mal 1.000 oder 10.000 Euro in die Hand, dann sehen die noch 1 Million mehr.
Aber das wäre, wenn er das macht, glaube ich, hat er ein Problem, oder?
Das gehört sich nicht so ganz.
Nee, für einen Politiker denkst du irgendwie Steuergelder?
Ja, naja, das wären ja keine Steuergelder, ne? Das wären ja wahrscheinlich.
Ja, aber im weitesten
Sinne. Im weitesten Sinne.
Also wenn jetzt das ist Kanzler, ist ja jetzt nicht als SPD-Mitglied da drauf.
Ja, das stimmt.
Genau. Aber
nee, aber so, es ist auch verwerflich.
Also wir reden schon dann über, wenn man richtig groß ist, ist man ab siebenstellig?
Man müsste es, das kann ich jetzt nicht mal ins Verhältnis setzen zu den Stimmen, die SPD bei der letzten Bundestagswahl bekommen. Wie viel absolute Stimmen?
Oh, das
Stimmen
weiß ich, knapp 26%, also was ich 16 Millionen oder so in dem Bereich.
26%.
Wenn überhaupt 10 Millionen,
10 Millionen. Millionen. Ja, also sagen wir mal 10 Millionen sind 26%, das wäre 1 Million wäre 2,6%. Das heißt, 100.000 sind 0,2%. Ich mache jetzt einfach mal so. Das heißt, wenn er 500.000 kriegt, ist es schon 1% der Wähler der letzten Bundestagswahl für die SPD. Mhm. Also jeder, der jetzt Mathematik studiert hat, wird ja wahrscheinlich sagen, was reden die da? Aber so, um so ein Verhältnis mal da reinzukriegen. Das heißt, wenn er 500.000 kriegt, hat er schon eine echte Macht. Und das sind nur die Follower. Die View-Zahlen sind ja bereits viel höher.
Richtig.
Ich will ja gar nicht, also wenn er hat ja jetzt schon mit seiner Aktentasche 3 Millionen Leute, glaube ich, erreicht. Und da ist er ja schon in einer ganz gehörigen Größenordnung. Wenn die Aktentasche jetzt am Vorabend des Wahltags gekommen wäre und hätte dann nochmal 1 Million Leute erreicht, merkst du, wie was da, wenn man sich das vorstellt, wenn er das jetzt aufbaut, wenn er jetzt auf 500.000 kommt in den nächsten 2-3 Monaten oder kommt dann vielleicht sogar an 1 Million ran in den nächsten, im nächsten Jahr und dann sind Wahlen und dann macht er noch, vor dem Wahltag macht er nochmal richtig Rummel. Ja, also.
Was sagt uns das eigentlich, wenn man sich überlegt, wenn man sich fragt, womit erreiche ich sonst 3 Millionen Leute? Da ist man schnell bei so irgendwas zwischen Markus Lanz und Maybrit Illner. Markus Lanz erreicht 2 Millionen Leute. Ja. Braucht das dann ein Politiker perspektivisch noch? Wie Olaf Scholz? Muss der noch, er geht nicht zu Markus Lanz gerade, aber sagt er, hä, wieso, ich habe hier 3 Millionen, erreiche ich doch mit einfachsten Mitteln. Was soll ich nach Hamburg fahren und mich da 1,5 Stunden lang quälen lassen?
Ja, ich würde sagen, hat er recht, wenn er das sagt. Aber auf der anderen Seite ich zieh's nochmal zurück. Das sind zwei verschiedene Sachen. Seine Aktentasche, 60 Sekunden, ist was anderes. Da erreicht er auch andere Leute. Da erreicht er wirklich die Leute, die sich vielleicht unterschwellig von sowas eben auch begeistern lassen, wie ich eben das so erklärt habe, was dann beim Stimmzettel passiert. Aber die Zielgruppe, die Markus Lanz guckt ja vielleicht kein TikTok. Das heißt, die sollte er auch mitnehmen, die sollte er auch bespielen mit seinen Aussagen und Informationen. Da lässt er sich vielleicht jetzt was Zeit, um da nicht so sich abzunutzen. Aber das kommt bestimmt dann auch nochmal vor.
Wir haben es heute gesehen, jetzt wo er in China ist, gerade heute viele TikToks, ich glaube 3-4 neue TikToks. Heute haben wir es gerade noch zusammen angeguckt. Gibt's da so eine Richtschnur, wie oft sollte man da was machen? Muss das auf jeden Fall jeden Tag sein? Müssen das ganz, ganz viele Videos sein? Was ist da so ein gutes Mittelmaß?
Also so die Grundregel, es gibt in den USA einen Marketing-Experten, dem ich schon ein paar Jahre folge und der auch immer sagt, mach dies, mach das. Und immer wenn ich das gesagt habe, wurden meine Sachen auch öfter angeschaut. Der sagt 3 TikToks am Tag.
Wow.
Muss man dann natürlich pro Person schauen. Also wenn jetzt Olaf Scholz, ich würde ihm raten, beschränkt das nicht auf TikTok, sondern also bei mir war es so, als ich jetzt Instagram, die das gleiche anbieten, um mit TikTok mithalten zu können, da heißt es nur anders. Reels heißt es da, also auch Bewegtbild. Oder YouTube Shorts, das ist das Gleiche.
Stimmt, ja.
Er kann sogar auf Snapchat gehen, weil da erreicht er die ganz Jungen. Also man muss dann Bewegtbild herstellen, das für jede Plattform funktioniert. Manchmal funktioniert es auch über alle Plattformen hinweg, bei ihm sicher, weil er ist als Person einfach so interessant. 3 am Tag, aber man muss dann eben gucken, dass man sich da, also dann geht es nach oben mit den Followern ganz deutlich, aber man muss dann eben auch gucken, will er als Person dem Medium so eine Aufmerksamkeit widmen? Also ist es dann nicht hinterher so, dass dann irgendwann die Headline lautet bei euch, macht Olaf Scholz noch was anderes als TikTok?
Na gut, er macht es ja selber, er hat ja Leute dafür. er selber, ich meine, letztlich, du hast gesagt, sein Leben besteht daraus, gefilmt und fotografiert zu werden, was er in Klammern nicht besonders mag. Also, aber die ganze Zeit, insofern ist es ja egal, es gibt ja genug Material, um 10 Filme am Tag zu machen über den.
Naja, aber die Aktentasche, das war sein Team, aber er hat ja für TikTok das eingesprochen, das merkt man ja.
Ja.
Und wenn er jetzt in China ist und du hast eben die weltpolitische Bühne kurz angesprochen und widmet sich nur 3 Minuten diesem TikTok-Quatsch, sage ich jetzt mal abwertend, dann wäre es ja irgendwann schon berechtigt, wenn ich ihn jetzt dauernd auf TikTok irgendwas machen sehe, dass man sich fragt, hat er eigentlich zu viel Zeit? Oder?
Ja, andererseits würde man dann ja auch sagen, sag mal, warum gibst du denn jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Augsburger Allgemeine ein Interview?
Nee.
Weil nicht?
Würde ich nicht. Ich finde, also ich hätte nie den Impuls bei so einem seriösen Interview, jetzt wenn er bei euch ein Interview gibt, zu sagen, warum nimmt er sich dafür die Zeit?
Mhm.
Aber TikTok ist eben so eine Unterhaltungs-Entertainment-Plattform eher. So.
Ja, aber dann darf er auch nicht bei 3 nach 9 sitzen. Da saß er ja auch vor kurzem. Das geht auch das. Das war ja. Das passt irgendwie jetzt. Je länger ich habe schon eine Verschwörungstheorie. Je länger ich darüber nachdenke, 3 nach 9. Jetzt TikTok irgendwie. Also die Aktentasche. Das passt alles irgendwie. Dieser fröhliche Kanzler. Es passt alles zusammen. 3 pro Tag. Wir sind schon knapp drüber über der Zeit, lieber Oliver. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja.
Kurzer Spoiler, sagt man das so? Für die nächsten. Wir starten jetzt ja sozusagen in die Frühjahrs Sommersaison mit diesem Podcast. Wer ist in den nächsten Wochen da? Clara Geiwitz ist da, die Bundesbauministerin. Da wird es um die Frage gehen, wie viel Wohnungen denn tatsächlich wir bauen werden und was das für die Mieten bedeutet. Es werden da sein der Bundesvorsitzende der Jungen Union und der Jusos. Da freue ich mich sehr. Und natürlich viele, viele Journalisten, Kolleginnen und Kollegen. Also es bleibt spannend. Solange noch dein letzter Tipp, das frage ich ja immer allen, die Ampel, hält die denn aus deiner Sicht, weil viele Kollegen und andere Zeitungen sagen ja seit Wochen, Monaten, einige seit Jahren, dass die Ampel eigentlich, dürfte es eigentlich schon gar nicht mehr geben. Wie schätzt du das ein?
Durch die Vergangenheit, die letzten 2, 3 Jahre, glaube ich daran, dass man keine großen Prognosen mehr treffen kann. Also diese Black Swan-Theorie ist die, den
Hörern... Wie geht die? Schwarzer Schwan.
Der schwarze Schwan. Also man... die Theorie lautet, es wird immer irgendwas passieren, mit dem man gar nicht gerechnet hat, was alles durcheinander bringt. Das haben wir in den letzten Jahren erlebt.
Massenhaft, ja.
Massenhaft. Und wir hatten es null auf dem Zettel. Ich kann nicht mehr planen, ich kann nicht mehr so gut planen. Und politische Prognosen kann ich auch nicht machen. Und vielleicht ist TikTok das Zünglein an der Waage. Ich weiß es wirklich nicht.
Wir werden es hier in diesem Podcast auf ihr. Und ihr wisst auf jeden Fall, wenn es die Ampel nicht mehr gibt und Olaf Scholz nicht mehr Bundeskanzler ist, woran merkt man es? Dann gibt es auch diesen Podcast nicht mehr. Bis nächste Woche. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ein Podcast von Funke.